ARD.
Hallo.
Hallo, hallo.
Heute ist heiß. 35 Grad.
Es ist sehr heiß.
Es ist wirklich brutal. Die Hockey-Jungs haben gegen Südafrika gewonnen und Justus Weigand auch irgendwie gegen die Hitze.
Das war, glaube ich, jetzt hier das schlimmste Spiel, was so die Ausdauer angeht. Viel geschwitzt und es gab dann schon so ein, zwei Minuten, wo man echt am Ende war. Aber ich glaube, das haben wir als Team echt sehr, sehr gut aufgefangen.
Und das kennen wir doch alle, wenn sich der Sand am Strand dann so richtig schön aufheizt mit nackten Füßen. Beim Beachvolleyball ist es aber anscheinend doch nicht so schlimm, wie wir jetzt hier vermutet haben. Clemens Wickler und Nils Ehlers haben ihr Auftaktmatch gewonnen und Ehlers hatte sowieso ganz andere Sorgen.
So ein großes Stadion, so eine Location. Olympische Spiele, erstes Spiel gegen Frankreich auch noch. Also ich kann gar nicht aufhören aufzuzählen, was alles dazu kommt. Ich habe aus Spaß gerade auch gesagt, so nervös war ich noch nie, nicht mal bei meiner Abi-Prüfung. Da war ich auch nervös. Ja, ist unglaublich.
Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich bei der Abi-Prüfung gefühlt habe. Ist erst 3 Jahre her. Aber
du hast Abi?
Ja, habe ich. Übrigens, schwer begehrt heute, weil wir beim Beachvolleyball sind, die Sprühregenduschen da vor dem Stadion am Eiffelturm. Also ich stand nicht neulich auch drunter, das ist für ein paar Sekunden zumindest sehr wohltuend.
Ja, die haben sowas auch in den Parks hier in Paris. Das finde ich auch sehr schön.
Place de la Concorde wohl auch.
Also, ja, genau.
Also es scheint jetzt eine gute Einrichtung zu sein.
Kann man sich so richtig nass machen. Also so Duschen, die sind so im Prinzip wie Springbrunnen, nur so nebelartig halt. So derart müsst ihr euch das vorstellen. Und die haben auch beim Beachvolleyball haben sie heute auch sogar mit richtigen Wasserschläuchen die Leute auf den Tribünen nass gespritzt. Also das ist schon nötig heute. Es ist nicht übertrieben, was ihr da vielleicht im Fernsehen seht.
Hallo, hier ist Michael Jung, Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten. Und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast.
Tag 4. Mit Kerstin Hermes und Moritz Casalets.
Ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, ob ich die Medaille mal anfassen darf.
Ich in dem Moment habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein denke ich so, wäre schon mal ganz cool gewesen.
Wäre irgendwie cool gewesen. Wir haben ein Foto immerhin mit ihm und der Medaille, aber angefasst.
Ich hatte mal eine in der Hand, schon ein paar Jahre her, von einer anderen Sportlerin und die sind ganz schön schwer, die Dinger. Aber es war ein wahnsinniges, kribbeliges Gefühl, so eine echte Goldmedaille in der Hand zu haben.
Ja, deshalb, man wird ehrfürchtig.
Ja. Übrigens, alle hier in Paris, also die Vorderseite sieht da immer gleich aus bei allen Spielen und die Rückseite darf jeder Veranstalter oder jeder Gastgeber individuell gestalten und hier haben die Medaillen in der Mitte ein Stück vom Eiffelturm. Also.
Ja, die sind schon sehr besonders. Die werden bei der Siegerehrung nicht einfach so auf einem Tablett hergebracht. Nein, es sind Koffer von Louis Vuitton mit diesem typischen Karo-Muster.
Dürfen wir das sagen?
Warum?
Louis Vuitton, ich meine, wir sind öffentlich-rechtlich. Andererseits, wir erwähnen jeden Tag auch Hermes hier. Also.
Doofi. Vielleicht kommt Chanel ja auch irgendwann mal bei uns vor.
Ja, vielleicht auch das.
So, aber jetzt sprechen wir mit dem, der die Medaille mitgebracht hat. Jetzt ist er bei uns im Sportschau-Olympia-Podcast. Olympiasieger Michael Jung, schön, dass du da bist.
Hallo.
Guten Tag, hallo.
Du musstest deine Goldmedaille, die übrigens hier vor ihm auf dem Tisch liegt, ich traue mich gar nicht so richtig hinzugucken, man ist so ehrfürchtig,
oder? Nicht so eine Kante auch nicht, dass sie runterfällt hier.
Habt ihr hier gut im Blick.
Ja, eben, genau. Er hat auch gerade die ganze Zeit so ein bisschen dran rumgenestet und so. Ist schon irgendwie ein bisschen niedlich, so wie er damit umgeht. Also du musstest die Goldmedaille eben für den Sicherheitscheck unten aber ausziehen. So ein bisschen wie am Flughafen hier, muss man vielleicht erklären. Also die Bundespolizei, die sichert hier alles und man packt da auch seine Sachen in so eine Box und die Beamtin am Scanner, die das nicht mitbekommen hatte, dass du der bist, also der Olympiasieger, hat gleich gefragt, was ist denn das für ein rundes Ding hier auf meinem Scanner?
Ja, genau. Ich glaube, die wollten das auch mal genau angucken.
Ich glaube auch. Wo war sie denn heute Nacht? Hast du sie überhaupt abgelegt?
Auf dem Nachttisch.
Ah ja.
Auf dem Nachttisch.
Hat er sozusagen neben dir geschlafen quasi.
Die ist, glaube ich, eine ganze Weile immer mit dabei.
Ja. Das war ja auch gestern Abend, du warst ja gestern Abend schon lange hier. Ein sehr lässiger Auftritt im Deutschen Haus. Fatboy Slim. Dröhnt aus den Boxen, dann erscheint oben auf einer Treppe im Schatten so die Silhouette eines Mannes mit Käppi, Scheinwerfer von hinten, dann Musik von Clouseau, der übrigens zufällig neben mir steht und voll mitsingt.
Der war auch dabei.
Der Jubel wird noch lauter, Michael Jung lacht, kommt die Treppe runter und geht in den Spalier der Menschen. Ich würde schätzen, so 300 Leute waren das da, also um kurz vor 11:30. Magst du solche Auftritte eigentlich gerne oder ist dir das fast eher unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen?
Beides. Also ich mag es eigentlich nicht so gern, so hervorgehoben zu werden. Andererseits ist es ein unglaublich toller Moment und ich denke dann immer direkt, ich gebe es weiter an die ganzen Menschen, die mir sofort durch den Kopf gehen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, die mich unterstützen auf dem Weg, den ich gehe jetzt schon seit einigen Jahrzehnten schon in dem tollen Sport und bin einfach nur dankbar für alles, was wir, muss ich sagen, erreicht haben, und so ein Erfolg ist ein Erfolg für uns alle. Ich glaube, da kann jeder, der mit beteiligt ist, richtig stolz drauf sein.
Ja, wir haben das heute Morgen auch schon bei uns im Morgen-Update gehört, du bist da richtig mit Sprechchören empfangen worden, und deine Frau und dein Sohn waren auch da. Also dieses, muss man sich vorstellen, das ist so ein Walk of Fame, so 20 Meter ungefähr durch diese Räumlichkeiten hier im VIP-Bereich, und so gegen Ende waren deine Frau und dein kleiner Sohn. Hat der eigentlich schon begriffen, dass sein Papa ganz gut in dem ist, was er tut?
Ich glaube, er merkt es schon. Er hat auch, glaube ich, gewusst, dass das was Besonderes ist hier. Er hat es nicht so ganz verstanden, dass er nicht so oft bei mir sein konnte und auch nicht zum Beispiel eine Akkreditierung bekommen hat, dass er nicht in den Stall gehen konnte wie auf den anderen Turnieren, dass er nicht zum Chippy gehen konnte, dem eine Karotte bringen konnte. Das hat er alles nicht verstanden, aber ich glaube, er hat schon gemerkt, dass es was Besonderes ist. Und die Familie ist mir unheimlich wichtig. Meine Freunde, das ist so eine positive Energie, die mir Rückhalt gibt. Und jetzt auch meine Kinder, die dabei sind, das war schon unheimlich schön.
Du, und das gilt ja eigentlich für alle Reiterinnen und Reiter, du sprichst sehr liebevoll über Chipmunk, über dein Pferd. Chippy, sagst du auch. Streifenhörnchen, warum Streifenhörnchen?
Ja, hat ein tolles Fell und tolle Farbe, und ich glaube, das passt. Er ist ein toller Kumpel, er ist sehr anhänglich, ist ja richtig, richtig verschmust, ist so ein bisschen wie ein kleiner, verspielter Hund, der kuschelt gern. Die Jenny ist oft bei ihm in der Box, wenn er...
Jenny ist die Pflegerin?
Jenny ist die Pflegerin, genau. Wenn er am Schlafen ist, wenn er dort liegt und krault ihm den Bauch, und dann legt er sich noch mehr hin und genießt es richtig. Also es ist ein ganz toller Kumpel.
Der liegt, wenn er schläft? Ich dachte, Pferde stehen beim Schlafen. Ist nicht richtig?
Pferde schlafen im Stehen, ja. Sehr viel. Legen sich aber auch oft hin zum Ausruhen, wenn die sich besonders wohlfühlen.
Müssen Kinderbücher umgeschrieben werden.
Und schlafen tatsächlich richtig im Tiefschlaf, so 3 bis 4 Stunden.
Ah, ja. Aber das hört man jetzt aus jedem Satz von dir raus, wie liebevoll du über Chipmunk sprichst. Und du hast auch gestern gesagt, er hätte dich gerettet hinten raus. Wie meintest du das?
Ja, wir sind... glaube ich, ein ganz tolles Team. Wir verstehen uns gut, wir mögen uns gut. Wir trainieren seit vielen Jahren jetzt zusammen, kennen uns in- und auswendig. Und genau das Training, das Team, das ist letztendlich entscheidend. Und ich habe die letzte Linie nicht ideal getroffen, habe versucht, ihm noch mit dem Gewicht, so mit der Balance zu helfen, und er hat dann aber letztendlich alles alleine gemacht und ist fantastisch gesprungen, und das ist letztlich das Entscheidende, das Team. Er wird ja rundum behüttelt und betüttelt und gemacht und getan, kriegt Massagen, und er hat, glaube ich, alles, was man sich als Mensch wünscht, hat ein tolles Leben. Und ja, da wird versucht, schon bevor er was braucht, dass er es schon hat.
Tolles Leben, sagst du. Es gibt aber, das weißt du, auch Kritiker, die sagen, das ist schon auch ein anstrengendes Leben, dieses Reisen, dieser Hochleistungssport. Kannst du diese Kritiker verstehen?
Nicht wirklich. Wenn man ein bisschen näher reingeht und sich die Mühe macht, es versucht, etwas zu verstehen, dann glaube ich, sieht man den Pferden an, wie viel Spaß die dabei haben. Das Verladen, der Transport, Chippy hat da null Probleme damit. Wenn die Klappe aufgeht, dann galoppiert der auf den LKW. ich glaube, der hat Spaß, aufs Turnier zu gehen. In Aachen, in Paris, in Versailles durch den Park zu galoppieren. Ich glaube, der hat nichts lieber gemacht. Ich glaube, wenn er auf der Koppel steht, dann ist ihm ziemlich langweilig. Und wenn er aufs Turnier geht, dann hat er die Ohren vorne und freut sich auf alles, was kommt. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen die Mühe macht und da ein bisschen mehr nachforscht und reingeht in die Materie und zuguckt, dann sieht man, wie viel Spaß die Pferde haben dabei.
Es gibt ja gerade einen Fall, der auch diskutiert wird im Moment, wegen Tierquälerei. Die britische Reiterin Charlotte Dujardin hat ihr Pferd gepeitscht, deshalb ist sie jetzt hier auch nicht am Start. Es tauchen immer mal wieder Videos von sowas auf. Wie erklärst du dir so einen Ausraster von so einer professionellen Reiterin auch?
Das hat nichts mit Pferdeausbildung oder allein mit Tieren, mit Training, wenn man mit Tieren arbeitet, bei Hunden genauso, dass so funktioniert das nicht, das geht nicht, das hat überhaupt keinen Sinn, keine Nachhaltigkeit, ich will sie nicht in Schutz nehmen, aber ich gehe stark davon aus, auch wenn man die Pferde bei ihr sieht, das ist nicht ihr übliches Training, das muss irgendwie ein Blackout, ein Ausraster, keine Ahnung, was da vorgefallen ist, das funktioniert nicht, wenn man so mit den Pferden arbeitet.
Ja. Du hast kräftig gefeiert, haben wir schon gesagt. Ich hörte so bis 2 Uhr ungefähr. Was hat Chipmunk gemacht? Gab es Party im Stall irgendwie? Oder?
Da gab es mit Sicherheit noch Party im Stall. Er musste dann gleich ausziehen aus dem Stall.
Nein.
Ist aber nur eine halbe Stunde gefahren, ist dann in den Nachbarstall gegangen, wo er dann noch ein bisschen an der Hand grasen war und ein bisschen gelaufen noch und dann in die Box, ist toll versorgt worden. Durfte sich auch erstmal richtig ausschlafen. Ja, ich glaube, er freut sich aber auch jetzt heimzukommen in seinen Stall und seinen Kollegen ein bisschen was von der Reise zu erzählen.
Wir haben gelesen, dass du der Terminator genannt wirst. Wenn du uns jetzt so gegenüber sitzt, bei allem Respekt, wo kommt der Name her?
Ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, vielleicht aus England, glaube ich, kam das mal. Ich höre das nicht so ganz so gern.
Okay, ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob du dann in Bezug auf 2028 sagen wirst, I'll be back.
Ja, ich hoffe.
Mit Chipmunk ist 16, ne? Da hast du gesagt, das ist schon relativ alt. Also mit ihm würde das dann nicht mehr gehen?
Nee, ich glaube nicht. Ich will das aber auch nicht so verzwingen am Ende. Wir haben schon so viele tolle Sachen erreicht, das ist dann irgendwann auch, ja, leider vorbei, aber das muss man dann auch rechtzeitig entscheiden. Ich habe aber das Glück, ganz tolle Nachwuchspferde zu haben, mit denen wir auch schon voll im Training sind und freue mich natürlich, wenn es noch nach Los Angeles geht oder zu einem der anderen Championate, die hoffentlich noch kommen.
Meine Damen und Herren, Michael Jung, Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten im Sportschau-Olympia-Podcast. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Gute Heimreise heute und morgen schönen Geburtstag.
Vielen Dank.
Und während wir hier so nett geplaudert haben, hat ungefähr 500 Meter Luftlinie im Tennisstadion Roland-Garros, wir sind ja hier direkt in der Nähe im Deutschen Haus untergebracht, in einem Rugby-Stadion mit unserem Studio. Aber eben nebenan ist Roland-Garros und da hat Angelique Kerber auch ihr Achtelfinale gewonnen in 2 Sätzen gegen eine Kanadierin. Das ist jetzt eine der großen Überraschungen schon mal im deutschen Olympiateam bei ihrem letzten Turnier.
Ja, also ich muss sagen, ich versuche alles nochmal auf den Platz zu lassen, wirklich alles nochmal reinzulegen, was ich habe. Die letzten Prozente auch durch die Fans, auch durch meine Freunde, meine Familie, die mich nochmal unterstützen, die Reise über die 20 oder über 20 Jahre mit mir mitgegangen sind. Und ich nehme alles mit, was ich kann, aber auf der anderen Seite will ich natürlich auch gewinnen. Und das ist auch den Fokus, den ich hier versuche, bis zum Ende zu halten.
Ja, und das hat der amerikanische Superstar, die Fahnenträgerin Coco Gauff, nicht geschafft. Sie ist im Achtelfinale ausgeschieden.
So, was war sonst noch heute? Der Triathlon der Männer ist auf morgen verschoben, weil das Wasser in der Seine immer noch zu schmutzig war. Morgen soll es jetzt klappen nach dem Frauentriathlon.
Ja, das ist ein Dauerthema. Haben wir gestern sehr ausführlich gesprochen hier in der Nachmittagsfolge. Also am Wettkampftag 3, wenn ihr da nochmal reinhören wollt und euch Infos zu holen, macht das gerne. Die deutschen Handballerinnen haben endlich ihr erstes Spiel gewonnen, nach 2 Niederlagen, unerwartet deutlich heute gegen Slowenien und haben jetzt wieder Chancen aufs Viertelfinale. Und Dmitri Ovtcharov hat souverän das Tischtennis-Achtelfinale erreicht.
Ja, und jetzt nehmen wir euch mit ans andere Ende der Welt. Ins Paradies.
Es klingt so schön.
Denn während hier in Paris alle schwitzen, stürmt und regnet es auf Tahiti. Da passt die Musik jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so gut zum Wetter da. Aber dort finden die Surfwettbewerbe statt. Allerdings mussten die eben auch schon wegen des Wetters teilweise verschoben werden. Leider sind die deutschen Athletinnen und Athleten ausgeschieden. Aber mit dabei ist immer noch unser Reporter Robert Witt. Hallo Robert.
Hallo. Ist immer noch ein bisschen komisches Gefühl, aber man sagt hier übrigens Lurana.
Lurana?
So heißt das richtig.
Ich wollte nämlich gerade schon fragen, ob Hallo, Hello, was sprechen die für eine Sprache? Französisch.
Ja, die sprechen schon Französisch. Bisschen Englisch ist auch mit dabei, aber die haben hier auch so eigene Worte, wie eben dieses Jorana. Und das heißt so viel wie Hallo, herzlich willkommen oder man grüßt sich einfach so auch auf der Straße.
Ja, Jorana. Sag mal, ich habe jetzt schon so angedeutet, am anderen Ende der Welt, aber das ist ja sehr grob umfasst. Wo genau ist Tahiti?
Ja, also stell dir vor, du fliegst Richtung Amerika, dann bist du auf der Westküste angekommen, Los Angeles, und dann nochmal 9 Stunden weiter mit dem Flugzeug mitten im Pazifik, und da befindet sich so eine Insel, die sieht aus wie eine auf eine Seite gelegte 8, und in dem rechten Teil davon, auf der südlichen Seite, genau da bin ich gerade.
Das ist ja krass. Ich habe gedacht, in die andere Richtung fliegt man, also andersrum, weil die Zeitverschiebungen sind ja 12 Stunden. Also du bist doch uns eigentlich 12 Stunden voraus, oder?
Eben nicht. Ich bin in die Vergangenheit gereist. Ich bin 12 Stunden hinter euch aktuell. Das heißt, ihr könnt mir gerne erzählen vom nächsten Tag. Ich werde das noch alles erleben.
Das heißt, wenn du nächste Woche zurückkommst, fliegst du zurück in die Zukunft. Das ist ja geil.
Auch das, auch okay. Das.
Wie lange warst du denn unterwegs?
Also insgesamt waren es 40 Stunden.
Alter Schwede.
Ist ja gleich ums Eck. Ja. Wie viel von der Olympiastimmung ist denn zu euch rübergeschwappt von hier aus?
Also es ist schon so, dass in Teahupu, das ist der Ort, wo die Surfwettbewerbe stattfinden, ein kleines Dörfchen, so ungefähr 600, 700 Einwohner, da ist der ganze Olympiarummel schon zu sehen. Da sieht man viele Sicherheitsabsperrungen, da sieht man viel Polizei, da sieht man diese typischen Olympia-Banner überall. Die Ringe sind omnipräsent. Wenn man sich dann aber von Teahupu ein Stück entfernt, da kriegt man ehrlicherweise gar nicht mehr so viel davon mit. Die Menschen sind jetzt hier nicht im unbedingten Olympia-Fieber. Aber in Teahupu selbst, da gibt's auch eine etwas größere Fanzone. Da ist schon ordentlich was los.
Warum eigentlich ausgerechnet da? Warum ist es so perfekt, um die Wettbewerbe dort auszutragen?
Ja, also Frankreich hat das ja ganz offiziell so angegeben, dass man die Olympischen Spiele komplett Frankreich spüren lassen möchte, und dazu zählt eben auch das französische Überseegebiet. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, Wellen gibt's aber auch in nicht 15.000 Kilometer Entfernung.
Biarritz
aber
zum Beispiel.
Teahupu, zum Beispiel. Aber Teahupu, das ist eben unter den Surfern für viele auch das Mekka des Surfsports. Hier hast du Wellen, die hast du nirgendwo anders auf der Welt. Das ist berühmt berüchtigt in der Surfszene. Da sind die Wellen zum Teil 3 bis 5 Meter. Ich glaube, heute bei den Bedingungen, es war viel Wind, haben wir diese Marke auch gerissen. Und das sind dann, ja, wenn man sich Surfen vorstellt, diese riesigen Wellen, die über einem brechen und man dann durch diesen Tunnel, der wird auch Tube genannt, durchfährt. Das hast du nur hier vor Ort, das hast du nirgendwo anders. Und das sind natürlich ganz spektakuläre Bilder.
Ja, die habe ich auch schon gesehen und Videos. Also es sieht wirklich, wirklich irre aus. Ich glaube, die coolsten Olympiateilnehmer und Teilnehmerinnen findest du im Surfen. Wie funktioniert denn das eigentlich genau? Also ich jetzt nicht, wie man aufs Brett kommt, sondern wie ist der Wettbewerb?
Ja, also der Wettbewerb ist in mehrere Runden aufgeteilt. Hier sind 48 Surferinnen und Surfer gestartet. Das geht dann über mehrere Heats. Und man ist dann am Ende in einem Kopf-an-Kopf-Duell, möchte ich schon fast sagen. Also Mann gegen Mann, Frau gegen Frau. Dort ist man dann auf dem Wasser, ungefähr 1,5 Kilometer vom Festland entfernt. Und dann geht's erstmal los tatsächlich mit Warten. Also man ist in so einem 30-minütigen Heat immer auf der Suche nach der besten Welle. Man sammelt Punkte, das bedeutet, man versucht die 2 besten Wellen zu finden, weil man insgesamt 2 Wertungen mit einfließen lassen kann. Und dann geht es darum, eine große Welle zu finden, wo man möglichst viele Tricks zeigen kann oder wo man möglichst riskant durchfahren kann, um die Wettkampfrichter davon zu überzeugen, dass man eben die meisten Punkte sammelt. Und so versucht man dann so nah wie möglich an die magische 10 heranzukommen, also 10,0 Punkte für eine Welle, das ist das Maximum. Ja, und wenn das gelingt, dann wirst du irgendwann auch mal Olympiasieger.
Und habe ich das richtig gesehen, dass manche auch einen Helm tragen?
Das ist richtig, gerade hier auf Tahiti, das ist ganz besonders gefährlich, denn diese Welle, ich habe es ja schon erwähnt, die ist unglaublich hoch. Unter einem befindet sich aber so in 1,5 Meter Tiefe schon das Korallenriff. Und jetzt kannst du dir vorstellen, so eine Welle 3 bis 5 Meter hoch. Der Co-Trainer von Deutschland, Martin Walz, hat mir mal gesagt, das ist ungefähr 1 Tonne Gewicht. Wenn also diese Masse auf dir bricht, du die Welle nicht richtig gut surfen kannst und auch einfach mal untergehst, das ist brandgefährlich für den Kopf. Das kann hier auch ganz schnell schlimm enden. Es gab beispielsweise ja auch schon mal vor Tahiti einen Todesfall. Davon sind wir hier zum Glück weit entfernt, aber sicher ist besser.
Und surfen, also im Internet ist auch nicht so einfach, ne, bei euch?
Ja, wem sagst du es? Also ich bin hier unterwegs mit so einem kleinen mobilen Router, um einigermaßen stabiles Internet zu haben. Den habe ich jetzt über 1, 2, 3 Steckdosenverlängerungen nach draußen gelegt, um einigermaßen Empfang zu haben, um mit euch zu reden. WLAN ist hier ganz schwer auf der Insel. Klar, wenn man sich im Pressezentrum befindet, da geht es. Aber direkt am Strand überhaupt keine Chance. Wir haben versucht, während der Eröffnungszeremonie, die es ja hier auch gab auf Tahiti, ein paar Bilder rüber zu senden. Und da habe ich, glaube ich, für 2 Minuten Videomaterial fast 3 Stunden gebraucht. Also zum Entschleunigen und für Social Detox ist es hier perfekt.
Wollte ich gerade sagen, also es gibt einen Ort auf der Welt, an dem es praktisch noch kein Internet gibt. Ist zum Arbeiten ein bisschen schwierig, aber zum Entspannen, glaube ich, großartig. Tahiti ist halt nur schwer hinzukommen.
Dann senden wir liebe Grüße. Also obwohl du am anderen Ende der Welt bist mit schlechtem Internet, klingst du, als wärst du einen Raum weiter. Das ist wirklich verrückt, wie das heute funktioniert. Habt noch eine schöne Zeit. Es klingt nach einem großen Abenteuer und kommt alle gesund wieder.
So machen wir das. Vielen Dank. Liebe Grüße an euch.
Tschüss.
Danke. Tschüss. Ja, und das war's für heute. Ihr braucht euch für heute auch keinen Wecker mehr zu stellen, denn sehr wahrscheinlich wird es keine Medaille für Deutschland geben. Dann hoffentlich morgen wieder. Und morgen früh hören wir uns auch wieder in unserem Update, denn wir erscheinen ja 2-mal am Tag. Einmal nachmittags ausführlich mit vielen Interviews und langen Reportagen und vielen Eindrücken von uns aus der Stadt. Und morgens mit dem Wichtigsten vom Abend und mit dem, was am nächsten Tag so passiert.
Auf Wiederhören.
Le bon mot du jour.
Heute mit Vielseitigkeitsreiter und Olympiasieger Michael Jung.
Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller.
Wenn du das Glück begreifen willst, musst du es als Lohn und nicht als Ziel verstehen.
Halt, wartet noch kurz. Wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch heute. Der DOSB ist ja hier in Paris mit einem sehr diversen Team am Start. Auch viele Sportlerinnen und Sportler mit einer Migrationsgeschichte sind dabei. Und Dennis Schröder, das wisst ihr, durfte als erster schwarzer Sportler für Deutschland die Fahne bei der Eröffnungsfeier tragen.
Gewählt wurde er von euch, von der deutschen Öffentlichkeit. Ist das ein Beweis für die integrative Kraft des Sports? Darüber diskutieren unsere Kolleginnen und Kollegen von Politikum, der Meinungspodcast mit dem Sportjournalisten und Autor Ronny Blaschke. Und den Podcast gibt's überall da, wo es Podcasts gibt, genauso wie uns natürlich in der ARD-Audiothek.
Den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.